SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Jeder von uns kennt sie. Menschen, die einfach nicht zuhören. Die am liebsten selber reden und das, was ihr Gegenüber zu sagen hat, gar nicht richtig aufnehmen. Aber sie haben sicherlich auch schon Situationen erlebt, in denen sie selber nicht richtig zuhören wollten oder konnten. Zuhören ist ein Geschenk, sagt die Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel. Und die ist heute Abend mein Gast. Schönen guten Abend, Frau Wiedel.
Ja, schönen guten Tag, Frau Oppenberg.
Würden Sie sich selber als gute Zuhörerin bezeichnen?
Ja.
Und waren Sie das schon immer oder mussten Sie das lernen?
Ich würde sagen, ich war schon immer eine gute Zuhörerin, einfach weil ich introvertiert bin und introvertierte Menschen hören einfach gern zu. Und ich bin Kommunikationstrainerin und Coach und da habe ich im Rahmen der Ausbildungen einfach auch meine Zuhörfähigkeiten verfeinert und optimiert.
Mhm. Wann haben Sie das bemerkt, dass Sie das können?
Ich würde mal sagen, im Rahmen meiner Ausbildung in der gewaltfreien Kommunikation, wo man wirklich aufs empathische Zuhören geschult wird und auch tiefer hinzuhören, was der andere zwischen den Zeilen sagt. Also eben auf Gefühle und auf Bedürfnisse und sich wirklich mit der inneren Befindlichkeit von meinem Gegenüber zu beschäftigen.
Was gutes Zuhören ausmacht und warum uns das oft so schwerfällt, darüber wollen wir heute Abend reden in SWR 2 Tandem mit der Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel. Frau Wiedel, was ist eigentlich gutes Zuhören?
Gutes Zuhören ist, wenn ich mich für mein Gegenüber interessiere, wenn ich selber meine eigenen Angelegenheiten mal zurückstellen kann, wenn ich mit meinem Gegenüber in eine emotionale Resonanz gehe. Hm. Ich möchte nicht nur mit dem Fußball reden. Das gibt es den Film Castaway und da redet ja dieser Schiffbrüchige mit dem Fußball. Und das wollen wir nicht. Wenn wir unserem Gegenüber was erzählen, dann möchten wir, dass von unserem Gegenüber auch was zurückkommt. Und das nenne ich emotionale Resonanz. Und wir Menschen sind neurobiologisch darauf gepolt, dass wir miteinander in Kontakt gehen, in emotionalen Kontakt. Und gutes Zuhören, jetzt ohne jede Technik, macht einfach aus, dass ich mein Herz und meine Ohren für mein Gegenüber öffne und mein Gegenüber mit seinen Befindlichkeiten begleite, in mich hineinlasse. Genau.
Warum ist das für viele so schwer, wirklich gut zuzuhören?
Es ist so schwer, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der sehr viel Wert auf Selbstdarstellung gelegt wird. Das heißt, die meisten Menschen sind auch mit sich und ihren Angelegenheiten beschäftigt. Oder im Kopf rattert der Computer, was muss ich heute noch alles erledigen? Wir sind gehetzt, wir haben viel Stress, so dass die Ruhe, die man für gutes Zuhören braucht, uns oft fehlt.
Woran erkennen Sie eigentlich, Sie persönlich, dass Ihnen Ihr Gegenüber gar nicht richtig zuhört?
Ich erkenne es daran, dass mir keine Fragen gestellt werden, dass ich unterbrochen werde, dass es Gegenüber einfach anfängt, von sich zu erzählen und gerne auch ohne Pause.
Was macht man da? Also Sie beschreiben das in Ihrem Buch ganz schön, das sind diese parallelen Monologe. Der eine erzählt seine Geschichte, der andere erzählt seine Geschichte, aber keiner hört dem anderen wirklich zu. Was macht man in solchen Situationen?
Also manche Menschen sind ja mit Parallelmonologen auch glücklich. Ich möchte es jetzt nicht nur so verteufeln. Manche Menschen sind da wirklich glücklich. Der eine erzählt von seinem Rasenmähen und der andere erzählt, wie er das Dach ausgebaut hat. Also manche Menschen sind da wirklich glücklich und von daher möchte ich das gar nicht so abwerten. Aber ich habe bei Parallelmonologen einfach nicht eine emotionale Tiefe, die ich durchaus haben kann, wenn ich gut zuhöre. Wie war nochmal die zweite Frage?
Wie geht man in solchen Situationen um?
Genau. Wie gehe ich damit um, wenn mich jemand zulabert? Da geht, sage ich auch ganz klar, weil ich werde ja dann in eine Zuhörrolle gedrängt. Und das ist unangenehm. Wenn ich zuhören muss, ohne dass ich zuhören will, ist es unangenehm. Da geht es dann nicht darum, Zuhörfähigkeiten zu entwickeln, sondern da geht es ganz klar ums Abgrenzen.
Gibt es auch Körperhaltungen, an denen Sie erkennen, dass der andere nicht zuhört? Also wenn der zum Beispiel in die Luft schaut, ist das immer dann ein Nicht-Zuhören?
Ich erkenne es hauptsächlich daran, wie fühle ich mich? Fühle ich mich im Gespräch gut aufgehoben beim anderen? Kommen Nachfragen, offene Nachfragen? Kriege ich Redezeit? Und da merke ich selber, also wenn ich nicht als Trainerin, sondern wenn ich als Mensch im Gespräch bin, fühle ich mich wohl und ist in mir der Impuls, dass ich mich weiter öffnen mag.
Kriege ich Redezeit ist ein Stichwort. Was steckt zum Beispiel dahinter, wenn Menschen reden und reden und den anderen eigentlich gar nicht zu Wort kommen lassen?
Ja, ich stelle jetzt mal Vermutungen an. Da steckt so eine eigene Bedürftigkeit dahinter. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Selbstdarstellung oder das Bedürfnis, wirklich gehört zu werden. Denn wir Menschen neigen dazu, dass wir immer weiter reden, immer schneller reden, wenn wir nicht wirklich das Gefühl haben, dass uns der andere zuhört.
Also wenn ich jemanden vor mir habe, der immer redet und redet, liegt es vielleicht an mir, weil ich nicht richtig zuhöre?
Kann sein, kann aber auch nicht sein. Also wenn es jetzt eine gute Freundin ist, wo sie wissen, das ist eine Freundin und die hat jetzt gerade ein Problem und die möchte bei mir landen und die wälzt selber ein Thema mit sich um, dann ist es natürlich toll, wenn sie für diese Freundin auch eine Freundin bieten, die gut zuhört und durch Fragen und durch Offenheit ihr weiterhelfen kann. Wenn sie jetzt aber einen Vielredner haben, der sich einfach gern darstellt und von seinen Erfolgen erzählt, dann würde ich sagen, das ist völlig unabhängig von ihren Fähigkeiten, selber gut zuzuhören, sondern der will sich einfach selber darstellen und braucht eine Bühne.
Nun gibt es ja auch Situationen, da will man gar nicht zuhören. Also ich zum Beispiel kann es nur schwer ertragen, wenn jemand über körperliche Verletzungen spricht, weil ich dann sofort Phantomschmerzen bekomme, wenn jemand erzählt, wie er sich das Bein gebrochen hat. Was raten Sie in solchen Situationen? Wenn man das nicht kann, wenn man nicht zuhören will, soll man es trotzdem tun oder sagen, dass es nicht geht?
Definitiv nein. Zuhören ist ein Geschenk. Zuhören ist immer freiwillig. Sich niemals zum Zuhören zwingen.
Hat das Zuhören auch bei Ihnen Grenzen?
Ja. Ganz klar.
Welche sind das?
Ja, es sind die Grenzen, dass mich jemand als Mülleimer gebraucht, sei es als Mülleimer für die Selbstdarstellung, also praktisch als Bühne, oder sei es als Mülleimer für die Probleme, wenn ich nicht als Mensch, ja genau, oder wenn es auch wirklich keine Gleichwertigkeit ist. Oft ist es ja so, gerade in nahen Beziehungen, in Frauenfreundschaften, mal erzähle ich, mal erzählt mein Gegenüber. Wenn es keinen Ausgleich gibt, dann ist bei mir auch Grenze und die kommuniziere ich oder suche dann einfach Kontakt mit jemand anders, wo der Dialog mir Freude macht.
Können Sie sich an eine Situation erinnern, vielleicht in jüngster Zeit, als es Ihnen ganz besonders schwer gefallen ist, das Zuhören?
Ja. Und zwar war ich beim Winterreifenwechsel. Also es war schon vor Weihnachten, aber es war der Winterreifenwechsel und da hat mich ein Mann angesprochen. Ich saß also mit dem Laptop und habe gearbeitet. Erst habe ich gedacht, das ist nett und ich unterhalte mich ein bisschen und dann kam ein endloser Monolog. Und ich habe das dann ganz klar kommuniziert und habe gesagt, ich möchte jetzt gern weiterarbeiten. Und dann war er ein bisschen erschrocken und das habe ich dann bei ihm gelassen und habe dann weitergearbeitet.
Aber so eine klare Positionierung ist dann natürlich auch besser, als wenn man nur so tut, als wenn man zuhört und der andere merkt es dann.
Genau. Und in dem Fall fällt es natürlich auch wirklich einfach, weil ich habe mit diesen zufälligen Begegnungen keine Beziehung. Sich aus dem Zuhören rauszunehmen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn ich mit dem Gegenüber auch eine Beziehung habe und sei es nur ein Vereinskollege.
Was macht das mit einem, wenn man merkt, dass das, was ich erzähle, gar nicht bei dem anderen ankommt?
Wir sind alle, ich wiederhole mich jetzt, aber es macht nichts, weil ich finde es so wichtig, wir sind alle darauf gepolt, dass wir in einer emotionalen Resonanz mit unserem Gegenüber sind. Also wir haben alle die Sehnsucht danach, von unserem Gegenüber gehört zu werden. Ich glaube zum Beispiel auch, dass deswegen so viele Menschen zu Psychologen gehen oder zu Coaches, weil das ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, zu landen beim Gegenüber. Und wenn mein Gegenüber nicht zuhört, wenn Ratschläge kommen statt Verständnis, dann verletzt uns das. Es verletzt uns in unserer Seele und macht uns auch ein bisschen einsam.
Und was bewirkt umgekehrt empathisches Zuhören?
Also wirklich empathisches Zuhören ist die große Kunst des Zuhörens, die zum Beispiel auf Basis der gewaltfreien Kommunikation erlernt werden kann, weil es geht auch darum, dass ich mich mit den Gefühlen und den Bedürfnissen meines Gegenübers auseinandersetze. Und dieses wirklich empathische Zuhören bewirkt, dass eine große Verbundenheit entsteht zwischen Erzählendem und Zuhörer und auch das Gefühl des Erzählers, dass mir mein Gegenüber dabei hilft, dass ich mir selber über meine Gefühle und meine Bedürfnisse klarer werde. Das heißt, gutes empathisches Zuhören hat eine hohe Qualität.
Die Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel ist heute mein Gast. Zuhören ist ein Geschenk, heißt ihr Buch, Frau Wiedel. Der Titel impliziert ja, dass Zuhören etwas Aktives ist. Für die meisten eher eine passive Haltung, wenn ich zuhöre. Warum sehen Sie das als etwas Aktives?
Zuhören ist tatsächlich was Aktives, weil ich zwar nicht rede, was Passivität suggeriert, aber Zuhören ist insofern aktiv, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber bin. Und zweitens durch meine Wortwahl ihm auch signalisiere, ich bin bei dir, ich verstehe dich, ich habe ein offenes Ohr für dich.
Was hat gutes Zuhören mit unseren beiden Gehirnhälften zu tun?
Unsere Gehirnhälften, wir haben zwei Gehirnhälften. Die eine Gehirnhälfte ist eher für den Verstand zuständig und die andere Gehirnhälfte ist eher für die Emotionen zuständig, um das jetzt ganz platt zu vereinfachen. Und für gutes Zuhören sind beide Gehirnhälften notwendig. Also wenn nur die verstandesmäßige Gehirnhälfte aktiv ist, dann höre ich eher so die sachliche Ebene und bin schnell mit Ratschlägen dabei. Wenn nur die emotionale Gehirnhälfte aktiv ist, dann bin ich selber emotional aufgewühlt über das, was mir mein Gegenüber erzählt und sage, oh, das kannst du so nicht machen. Und für gutes Zuhören braucht es einfach die beiden Gehirnhälften, sodass ich mich selber auf mein Gegenüber einlassen kann bezüglich der Emotionen und auch bezüglich des sachlichen Inhaltes.
Also Information und Emotion müssen Hand in Hand gehen bei einem guten Zuhören.
Ja.
In Ihrem Buch gibt es ein Quiz, mit dem man testen kann, wie gut man zuhören kann. Und werden die meisten wahrscheinlich eine ganz konkrete Vorstellung davon haben, ob sie gut zuhören können. Wahrscheinlich sagen auch die meisten, ja, natürlich kann ich das. Wie häufig kommt das in Ihrer Arbeit als Kommunikationstrainerin vor, dass Menschen glauben, sie können es, aber hören dann eigentlich doch nicht wirklich zu?
Schon häufig. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, oder das ist meine Erfahrung aus den Kommunikationstrainings, dass viele Menschen ihre Zuhörfähigkeiten optimistischer einschätzen, als sie tatsächlich sind. Und gleichzeitig ist die Erfahrung, wer sich ein bisschen mit Kommunikation, insbesondere mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, entwickelt ein Bewusstsein für seine Kommunikationsfähigkeit und merkt tatsächlich, dass ich mehr rede, als ich sollte und eher mal ins Zuhören oder in die Empathie gehe.
Wie war das bei Ihnen, als Sie angefangen haben mit gewaltloser Kommunikation? Sind Sie auch überrascht über sich selber gewesen?
Ja, die Anfänge mit gewaltfreier Kommunikation, es ist wie eine Fremdsprache lernen, es sind Gefühle, es sind Bedürfnisse. Damit habe ich mich, wie die meisten Menschen, vor der GfK, ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation, also vor der GfK überhaupt noch nicht mit auseinandergesetzt. Also die gewaltfreie Kommunikation hat wirklich Türen geöffnet und zwar nicht nur, was die Kommunikationsfähigkeiten betrifft, sondern auch einen Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen.
In einem Quiz in Ihrem Buch beschreiben Sie ein paar ganz alltägliche Gesprächssituationen und mögliche Reaktionen des Zuhörers oder der Zuhörerin. Und man soll dann wählen, wie man denn wohl wahrscheinlich reagieren würde. Manche Reaktionen bezeichnen Sie als Kommunikationsblockaden. Was sind zum Beispiel solche Blockaden?
Also ganz typische Kommunikationsblockaden, das ist eine, die gang und gäbe ist und die ich aber wirklich gruselig finde, das ist Ratschläge und Besserwissen. Und die ist deswegen so gruselig, weil sie mein Gegenüber mit seinem Anliegen überhaupt nicht würdigt und so eine unsichtbare Hierarchie auch im Gespräch etabliert. Also eine Hierarchie sozusagen, derjenige, der den Ratschlag gibt, weiß es besser als derjenige, der das Problem hat und sich selber schon Gedanken drüber gemacht hat, wie könnte ich das Problem lösen.
Aber wenn man sowas dann anspricht und sagt, ja, also das ist jetzt eine Gesprächsblockade, würde doch normalerweise derjenige sagen, der den Ratschlag gegeben hat, aber ich habe es doch nur gut gemeint.
Ja, genau. Deswegen ja auch mein Buch. Ja, genau, um einfach das Bewusstsein zu schärfen. Niemand macht die Kommunikationsblockaden, weil er es gegenüber ärgern will. Hinter den Kommunikationsblockaden stecken immer positive Absichten.
Trost spenden zum Beispiel.
Genau, Trost spenden, bagatellisieren, das ist doch alles nicht so schlimm. Ganz schlimm ist auch Vergleiche anstellen, dass man sich immer vergleicht. Meine Mutter hatte das auch und bei der ist es gut ausgegangen. Sympathisieren, oh, das kenne ich, das finde ich genauso schlimm.
Aber das sind ja ganz typische Gesprächsverhalten.
Selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ich würde mal sagen, bei 90% aller Gesprächen passiert sowas.
Wir lachen jetzt gemeinsam drüber, aber es ist tatsächlich so, dass diese Kommunikationsblockaden wirklich schädlich sind, weil sie den Gesprächsfluss hindern. Und manche verletzen auch tief. Also gerade so die Ratschläge, die verletzen auch tief, weil sich, wer erzählt, nicht gehört fühlt. Und Sie sagen es, Frau Oppenberg, die sind total alltäglich.
Aber was wiederum wäre eine gute Reaktion? Zum Beispiel so eine Situation, in der man Trost spenden möchte. Also meine Mutter ist krank, das ist bestimmt nicht so schlimm, meine Mutter hatte das auch und es wird bestimmt wieder gut. Wie wäre denn ein guter Gesprächsverlauf, ein gutes Zuhören in so einem Moment?
Wichtig für gutes Zuhören ist von der Haltung her, dass ich als Zuhörende mich frei mache von der Idee, ich könnte die Gefühle und die Probleme beim anderen lösen. Hinter vielen Kommunikationsblockaden steckt die Idee, dem anderen geht's schlecht, ich möchte es wegmachen. Das heißt, von der Haltung her macht gutes Zuhören aus und es erfordert auch eine gewisse menschliche Reife, dass ich es aushalten kann, wenn mein Gegenüber, vielleicht auch noch ein Gegenüber, was mir nahe steht, mal gerade im Moment unangenehme Gefühle hat, sei es Schmerz oder sei es Wut oder was auch immer. Und wenn ich mit dieser Haltung in das Gespräch reingehe und mich öffne, dann können die Gefühle fließen und ich habe diese Verbundenheit.
Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, also was auch typisch ist im Gesprächsverhalten. Ich erzähle etwas, mein Gegenüber sagt, mir ist ganz was Ähnliches passiert und erzählt von seinen Erfahrungen. Wir empfinden das ja normalerweise als empathisch, weil wir ja uns gemein machen, mit unseren eigenen Geschichten gleichsetzen mit dem Gegenüber. Sie sagen, das ist eine Gesprächsblockade. Wie sollte man stattdessen reagieren in so einer Situation?
Wenn mir jemand von seinem Urlaub erzählt und der Urlaub war schön, dann ist es wichtig, dass ich meinem Gegenüber signalisiere, ich freue mich für dich. Und das signalisiere ich ihm irgendwie körpersprachlich oder auch verbal. Und da ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich von meinem eigenen Urlaub anfange, wenn es denn einigermaßen reinpasst.
Also von eigenen Erfahrungen zu berichten, betrachten Sie in dieser Situation dann nicht als Gesprächsblockade?
Also es gibt ganz normaler Alltag. Da erzählt eine dies und einer jenes. Wo ich meinen Fokus drauf richte, also vor allem auch in dem Buch, ist der, wie gehe ich damit um, dass mir jemand sein Herz ausschütten will. Zum Beispiel der Urlaub war unangenehm, da möchte jemand gehört werden, da möchte jemand mir mein Herz ausschütten. Und da finde ich suboptimal, wenn ich selber mit meinem Urlaub ankomme, der vielleicht noch schön gewesen ist. Oh, ich war auch in Tunesien, bei mir war es aber schön. Da kriegt auch der Nicht-Kommunikationstrainer mit, dass ich hier eine emotionale Distanz schaffe. Aber auch zu sagen, ich war auch in Tunesien, bei mir war es auch so scheiße, ist auch suboptimal. Wichtig ist beim Zuhören, dass ich dem anderen Raum gebe. Raum gebe, dass er abkotzen kann oder dass sie abkotzen kann, wie scheiße es in Tunesien war.
Und das ist so ein wow, einfühlsames Zuhören. Kann man lernen, sagen Sie, und wie das geht, darüber sprechen wir gleich. Die Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Frau Wiedel, Sie sind von Hause aus Juristin.
Korrekt.
Eine Berufsgruppe, die nicht gerade dafür bekannt ist, besonders empathisch zu sein. Oder ist das ein Vorurteil?
Ist kein Vorurteil. Ist tatsächlich so, wir Juristen sind wenig empathisch. Wir sind auch nicht dafür geschult.
Weil Sie das Augenmerk auf die Paragraphen haben und die sachliche Einordnung, die da stattfinden muss.
Genau, richtig.
Im Streit fällt Zuhören ja besonders schwer. Also wenn einem der Kollege vorwirft, nicht ordentlich gearbeitet zu haben oder der Partner, die Partnerin wütend ist, weil man eine Verabredung nicht eingehalten hat. Wenn einem also Vorwürfe an den Kopf prasseln, dann reagieren die meisten mit Abwehr und Rechtfertigung, manchmal auch mit Gegenangriff. Wie sähe denn gutes Zuhören in so einer angespannten Situation aus, wenn einem Vorwürfe gemacht werden?
Wenn mir ein Vorwurf an den Kopf geworfen wird, ist als erstes wichtig die Selbstvorsorge. Wenn ich verletzt bin, wenn ich wütend bin, dass ich als allererstes meine Emotionen reguliere. Das heißt, dass ich rausgehe, dass ich sage, das trifft mich schwer, wir müssen mal eine Pause machen. Also das ist immer an allererster Stelle. Und dann kann ich mal gucken, was steckt denn hinter einem Vorwurf drin. Denn hinter viele Vorwürfe, die kann ich übersetzen in eine Bedürftigkeit. Also wenn mir mein Partner sagt, nie hast du Zeit für mich, dann steckt da oft dahinter, ich bin einsam und ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen.
Aber einem wütenden Menschen, einem Wüterich zuhören, sollte man vermeiden und erstmal die Wogen sich glätten lassen.
Ich antworte mit einer typisch juristischen Antwort. Es kommt drauf an. Entweder abgrenzen oder der Wut Raum schaffen. Was nichts bringt, ist, wenn ich versuche, die Wut zu regulieren. Jetzt reg dich doch nicht auf, das macht ja gar keinen Sinn, jetzt beruhig dich doch mal. Also das nicht. Wenn ich selber mich unwohl fühle, aus dem Raum gehen, abgrenzen, das ist die eine Variante. Und die zweite Variante ist die, dass ich der Wut Raum gebe und sage, boah, hey, das macht dich jetzt echt wütend, erzähl mal mehr.
Im Gespräch mit Freunden ist man sich ja auch nicht immer einig. Nun gibt es zum Beispiel so Situationen, da schimpft die Freundin über den Mann und sie kennen den Mann auch, sehen vieles aber anders. Also nur zuhören wäre ja in dem Fall auch nicht richtig, oder?
Natürlich darf ich meine Meinung äußern. Die Meinung fällt aber dann auf einen fruchtbaren Boden, wenn ich vorher mein Gegenüber gefragt habe. Wenn Sie zum Beispiel zu Ihrer Freundin sagen, ich sehe das anders, willst du mal meine Meinung dazu hören?
Also ein kleiner Satz macht den Unterschied.
Ja.
Die eine Frage, möchtest du meine Meinung hören?
Ja.
Wie haben Sie eigentlich gutes Zuhören gelernt? Sie haben das vorhin schon erzählt, es ging los, dass Sie die Kommunikationstechnik gelernt haben, der gewaltfreien Kommunikation. Wie ging es dann weiter?
Also gewaltfreie Kommunikation, obwohl ich mich teilweise mittlerweile auch ein bisschen von ihr entferne in manchen Sachen, aber die gewaltfreie Kommunikation schult einfach die Auseinandersetzung mit Gefühlen und Bedürfnissen. Und es ist sowas Universelles. Und gleichzeitig lehrt die gewaltfreie Kommunikation das empathische Zuhören, nämlich das Zuhören, indem ich Ohren aufsetze und versuche, die Gefühle und Bedürfnisse bei meinem Gegenüber herauszuhören. Und ich habe einfach ganz intensiv gewaltfreie Kommunikation geübt, kollegialer Austausch, habe noch eine Coaching-Ausbildung draufgesetzt, wo es wirklich auch ums Begleiten von Menschen geht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Und so hat sich das einfach ergeben.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, warum Sie das gute Zuhören lernen wollten?
Gab es ein Schlüsselerlebnis? Das Schlüsselerlebnis für das Interesse für die gewaltfreie Kommunikation, da gab es ein Schlüsselerlebnis. Da war es einfach so, ich war in einer Ehe, die wenig befriedigend war und ich wollte einfach die Ehe retten. Es waren kleine Kinder und habe gedacht, mit Kommunikation kriege ich vielleicht wieder die Ehe auf eine Spur. Und das hat sich dann nicht verwirklicht. Also trotz gewaltfreier Kommunikation ist die Ehe auseinandergegangen und es ist auch gut so. Und das zweite Schlüsselerlebnis war dann mit meiner Tochter, ich war dann bin alleinerziehend, dass ich einfach eine gute Kommunikation in der Erziehung habe.
Aber die Quintessenz aus Ihrer dann doch gescheiterten Ehe ist, also gute Kommunikation hat stattgefunden, aber es ist nicht die Lösung für alles.
Ja, vor allem ist halt Kommunikation auch nicht nur einseitig. Also selbst wenn ich noch so toll kommuniziere, brauche ich ja auch ein Gegenüber, wo eine gewisse Offenheit da ist.
Und das Gegenüber war nicht da?
Ja. Und es fällt mir aber jetzt noch ein drittes Schlüsselerlebnis ein. Und zwar, was während der kollegialen Unterstützung im Rahmen der gewaltfreien Kommunikation, wo ich selber gemerkt habe, wie gut es tut, wenn mir emotional zugehört wird. Dass das selber bei mir so viel geöffnet hat und so viel auch auf einer emotionalen Ebene, ich sag mal, geheilt hat, dass ich das auch weiter in die Welt geben möchte.
Können Sie sich noch an ein Beispiel erinnern, wo es besonders gut getan hat?
Ja, zum Beispiel, als ich von der unglücklichen Ehe erzählt habe. Man macht ja dann so kleine Grüppchen und einer erzählt und die anderen versuchen dann das neu Erlernte anzuwenden. Und ich einfach erlebt habe, boah, es kommen keine Ratschläge, es kommen keine Lösungsvorschläge, es kommen nicht eigene Geschichten, sondern das sind wirklich andere Menschen und die versuchen sich in mich rein zu versetzen. Und das hat sehr viel bewirkt, beruhigende Wirkung und sehr viel mit mir einfach gemacht.
Wie haben die das gemacht, dass sie sich da so reinversetzt haben?
Die haben das angewendet, was man in diesen Seminaren lernt. Mhm. Nämlich einer erzählt und der andere macht empathische Vermutungen. Empathische Vermutungen heißt, ich frage den anderen nach seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Das schaut praktisch so aus, man kriegt eine Tabelle mit Gefühlen und mit Bedürfnissen und als Anfänger ist man noch nicht so fit und dann hat man meistens die Tabelle und einer erzählt und erzählt und erzählt und die anderen gucken auf die Tabelle und fragen, bist du einsam, weil du Gemeinschaft brauchst? Bist du traurig, weil du Sehnsucht nach Kontakt hast? Also so ganz holprig schaut es aus und es wirkt.
Am Anfang holprig, aber irgendwann geht das in Fleisch und Blut über?
Ja, genau. Von der Methodik her ändert sich nicht viel, aber man wird einfach flüssiger, flüssiger in der Sprache und kriegt mehr Gefühl, sich in andere Menschen hineinzuversetzen.
Die eigene Kanzlei haben Sie mittlerweile aufgegeben. Sie arbeiten seit 8 Jahren nun als Kommunikationstrainerin und Empathiecoach. Was hat Sie dazu bewegt, dass Sie jetzt nicht nur sagen, das hilft mir, sondern ich möchte auch anderen helfen, gute Gespräche zu führen, gut zuzuhören?
Ich möchte bei der beruflichen Tätigkeit, die ich habe, auch zufrieden sein. Und es hat mich einfach nicht befriedigt, als Juristin die Lösungen in dicken Gesetzbüchern zu suchen, sondern ich habe bei mir so gemerkt, ich möchte andere Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleiten. Und weil mich diese Tätigkeit auch wesentlich zufriedener macht als die Juristerei.
Wer gut zuhören kann, stärkt seine Beziehung zu anderen. Und je mehr Menschen gut zuhören können, desto besser wird unser Miteinander. Davon ist mein heutiger Gast überzeugt. Andrea Wiedel ist Kommunikationstrainerin und mit ihr spreche ich heute über die Kunst des guten Zuhörens. Frau Wiedel, gibt es eigentlich eine Begabung für gutes Zuhören?
Es gibt Menschen, denen fällt Zuhören leichter. Ich denke jetzt an die Introvertierten, die schon von sich aus wenig Redebedürfnis haben, aber ein großes Interesse für ihre Mitmenschen mitbringen.
Wovon hängt es ab, ob Menschen vielleicht auch von Hause aus gut zuhören können? Also was kann man im Elternhaus mitbekommen haben?
Ja, selbstverständlich. Zuhörverhalten im Elternhaus prägt auch. Mhm. Je nachdem, ob meine Eltern oder das Umfeld, in dem ich aufwachse, sich hauptsächlich für die Nachbarn interessieren oder ob qualitativ hochwertige Gespräche geführt werden.
Und dann kommt dann auf der anderen Seite wieder das Fernsehen, das Internet, das Smartphone und die Menschen können schon wieder nicht gut zuhören, weil sie eben abgelenkt werden.
Die Frage kriege ich öfters gestellt, ob denn die Medien ein Hindernis sind für die Zuhörfähigkeiten. Und ich selber sehe es eigentlich nicht so. Ich sehe schon, dass wir heute viel mehr Sprache produzieren, durch die Medien, durchs Fernsehen, durch Smartphone, durch SMS, durch WhatsApp. Aber ich nehme auch wirklich wahr, dass heute das Bewusstsein, was kann ich mit Kommunikation bewirken und wie ist wichtig Kommunikation für unser menschliches Miteinander, dass das viel weiterentwickelt ist, als es früher war.
Funktioniert denn gutes Zuhören auch in den sozialen Medien? Lässt sich das übertragen in diese modernen Formen der Kommunikation?
Also hier würde ich mit einem Nein antworten, weil Zuhören einfach ein Gegenüber braucht und die sozialen Medien sind ja eher, ich poste einen Status und dann kommen irgendwelche Kommentare. Also ich sehe keinen Zusammenhang.
Aber es gibt viele Menschen, die sich gerade in den sozialen Medien ihr Herz ausschütten und dort klagen und darauf hoffen, dass irgendjemand anders ihnen zuhört und ihnen Trost spendet.
Ja. Da können wir anknüpfen an das, was ich schon vorhin gesagt habe. Wir wollen gehört werden, wir wollen, dass wir verstanden werden. Und ich halte diese Selbstoffenbarung in den sozialen Medien für eine untaugliche Strategie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.
Aber ein Hilfeschrei.
Ja. Hm.
Mit den sozialen Medien hat sich auf jeden Fall unsere Kommunikation erheblich verändert. Also das, was früher unsagbar war oder nur am Stammtisch geredet wurde, das wird man ja jetzt wohl nochmal sagen dürfen. Kritik wird als Zensur begriffen, als Redeverbot. Die Fronten scheinen verhärtet. Finden Sie, dass sich zu wenig zugehört wird im öffentlichen Diskurs?
Ja, auch. Gerade so politische Diskussionen, wo es gang und gäbe ist, dass sich die Redner und Rednerinnen gegenseitig ins Wort fallen. Und hier könnte man wunderbar mit einem Zuhörgeschenk anknüpfen, nämlich mit dem aktiven Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet, ich wiederhole mit meinen eigenen Worten das, was das Gegenüber gesagt hat. Mhm. Und es würde unsere politischen Diskussionen erstens entschleunigen und es würde schneller zu einem Einverständnis kommen, weil ich muss ja mit die Gedanken des anderen mit meinen eigenen Worten wiederholen. Und ich glaube, so kämen wir auf politischer Ebene, würden wir mit mehr Wertschätzung umgehen und wir würden auch zu Lösungen finden, die für mehr Menschen gut sind.
In Ihrem Buch Zuhören ist ein Geschenk zitieren Sie aus dem Buch Momo von Michael Ende. Das kleine Kind Momo, das konnte ja fantastisch zuhören und alle sind zu ihr gegangen, um sich danach besser zu fühlen.
Ja.
Als die Leute aber keine Zeit mehr hatten, sind sie ja nicht mehr gekommen.
Ja.
Wie wichtig ist Zeit für gute Kommunikation?
Zeit ist ganz wichtig. Denn nur wenn ich Zeit habe, schaffe ich das, dass ich das eigene Rattern im Kopf runterfahre und abschalte und mich öffne für das, was mein Gegenüber zu sagen hat. Also eine gute Kommunikation, guter Dialog, gutes Zuhören braucht definitiv Zeit und Ruhe.
Also nehmen wir uns die Zeit und schenken anderen unsere Aufmerksamkeit. Gutes Zuhören lohnt sich auf jeden Fall. Darüber habe ich heute Abend gesprochen mit der Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel. Vielen, vielen Dank, Frau Wiedel, für die vielen Anregungen.
Ja, gerne, Frau Oppenberg.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt und für die Technik war Alex Kote verantwortlich. Und hier geht's gleich weiter mit der Lesenswertkritik. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.